Also erst einmal wünsche ich allen noch einen wunderschönen Sonntag heute. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin. Wir alle kennen das Gleichnis vom Schatz im Acker. Oberflächlich gesehen erscheint die Interpretation des Gleichnisses eigentlich sehr einfach. Da ist ein Mensch, der hat einen Schatz gefunden, nicht der Acker steht für die Welt. In der Welt hat der Mensch einen Schatz gefunden, das Reich Gottes. Und jetzt gibt er alles auf und alles her, um das zu erreichen. Ich habe diese Interpretation oft so gehört und mir auch gar nicht dabei gedacht und eigentlich auch gedacht, das ist so gemeint, nicht? Aber stimmt das denn so? Der Mensch, der dort den Schatz im Acker entdeckt, der... Von dem wird gesagt, er gibt alles, was er hat, um diesen Schatz zu bekommen. Das würde bedeuten, dass wir, wenn das diese Interpretation des Gleichnisses richtig wäre, würde es heißen, dass wir den Preis für unsere Erlösung selbst zahlen müssen. Auweia. Das können wir nämlich nicht. Tatsächlich hat auch Jesus den Preis gezahlt, da sind wir uns doch alle einig. Also irgendwie erscheint das dann nicht ganz stimmig. Und nun gibt es glücklicherweise noch eine ganz andere Interpretation dieses Gleichnisses. Und ich will kein Plagiat betreiben, ich bin nicht so schlau gewesen, dass ich selber drauf gekommen bin. Ich habe sie vom Derek Prince. Derek Prince bekannt? Ja. Sicher... Einer der größten Bibellehrer des 20. Jahrhunderts. Und ich liebe seine Arbeiten sehr und habe sehr viel von ihm gelernt. Und ich habe vor kurzem einen Videomitschnitt von einem seiner Vorträge gehört, den er seinerzeit, das muss inzwischen schon an die 15 Jahre her sein oder noch länger, in Christchurch in Neuseeland gehalten hat. Und da habe ich diese Interpretation hier. Ich glaube, dass das Gleichnis vom Schatz im Acker richtig verstanden für alle Menschen eigentlich eine sehr wichtige Sache ist und auch eine sehr heilende Sache ist, die Probleme mit Selbstablehnung haben. Ich habe gehört, dass das ein Punkt ist, den es häufig gibt. Nicht auf den ersten Blick erscheint das ein bisschen verrückt. Ein Mensch, der sich selbst nicht mag, der morgens in den Spiegel guckt und eigentlich nicht zufrieden ist mit dem, was er da sieht. Ein Mensch, der, ja, das geht in krassen Fällen, soll sowas sogar bis zu Selbsthass gehen. Nicht, das ist sicher für viele nicht nachvollziehbar, dass es sowas überhaupt gibt. Aber ich kenne einen alten Mann, der hat diese Probleme fast sein ganzes Leben mit sich rumgetragen. Hat das eigentlich nachher gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, ist darüber schwer krank geworden. Und der... ist, als er das Gleichnis verstanden hat, spontan in Tränen ausgebrochen. Nun, diese Probleme sind relativ verbreitet. Sie entstehen sehr leicht in der Kindheit, also zum Beispiel, wenn Kinder von ihren Eltern abgelehnt werden. Nicht ein Kind, das man nicht gewollt hat, was dann aber am Ende doch da ist. Ja, oder Patchwork-Familien. Das ist dann nicht der leibliche Vater. Der leibliche Vater hat in der Familie aber doch noch ein Kind. Und dann ist das andere Kind, das Kind zweiter Klasse. Und Kinder merken sowas. Oder auch, dass nur so Sprüche gekloppt werden, wie du bist ja zu dämlich zu allem und aus dir wird nie was. Das kann in Kinderseelen ziemlichen Schaden anrichten. Und das geht weiter über den Besuch von Schulen, wo dann... die Schüler und oder Lehrer, die Kinder mobben und dabei schlimme Spuren hinterlassen können. Und das treibt dann im Laufe des Lebens seltsame und meist böse Blüten. Und das geht dann los von Schüchternheit und Stottern über Jähzorn bis zur Arroganz. Ist alles dabei. Nun, jetzt will ich nicht unterstellen, dass es in unserer Gemeinde solche Menschen gibt. Es kann ja sein, dass in unserer Gemeinde gar keine Menschen da sind, die mit Selbstablehnung Probleme haben. Aber die Geschichte ist trotzdem nützlich, denn wir wollen ja auch anderen Menschen helfen, nicht? Wenn wir solchen Menschen begegnen, dann kann diese Sache mit der richtigen Interpretation dieses Gleichnisses etwas sehr Heilendes haben. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle sehr gespannt. Also, ihr kennt es, ich lese es aber noch einmal, der Matthäus 13, ab 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das ist eigentlich auf den ersten Blick ein Doppel, dieses Gleichnis. Nicht? Da ist ein Schatz im Acker, einer will den haben, der Preis ist sehr hoch, er muss alles verkaufen, was er hat, um da dran zu kommen. Und das Zweite, das ist die Sache mit der Perle. Naja, eigentlich das Gleiche in Grün. Nicht? Da ist eine Perle, die will der haben, die ist furchtbar teuer, er muss alles verkaufen. Die einfache Interpretation, die haben wir ja eben schon mal behandelt, die beschreibt einen Menschen, der das verborgene Himmelreich, in der Welt verborgene Himmelreich entdeckt hat und bereit ist, dafür alles aufzugeben. Das zweite Gleichnis scheint auf den ersten Blick eigentlich das Gleiche zu beschreiben. Es gibt aber einen Unterschied, ist euch aufgefallen. Im einen Falle ist die handelnde Person der Mensch und das Objekt ist dieser Schatz, und bei der Interpretation, wo dieser Mensch also diesen Schatz sucht, der Schatz das Reich Gottes ist, und der Mensch eben wir sind, die wir jetzt zu Jesus finden. Und im anderen Fall ist das nachher eindeutig, da sagt Jesus selber, das Reich Gottes gleicht einem Kaufmann. Jetzt ist ganz eindeutig, der Handelnde ist er selbst. Und diese zweite Interpretation dieses Gleichnisses, die geht nun davon aus, Jesus ist in beiden Fällen der Handelnde. Denn im ersten Gleichnis, wenn jetzt der Mensch der Handelnde wäre, dann müsste das ja bedeuten, dass der Mensch, wie ich es eben schon angedeutet habe, den Preis für seine eigene Erlösung selber zahlen muss. Eine schreckliche Vorstellung. Dann sind wir wieder bei den Religionen und bei der Selbsterlösung angekommen. Und das ist etwas, was Jesus so nie gelehrt hat. Er hat immer gesagt, dass er den Preis für uns zahlt. Das würde auch bedeuten, dass jeder, der nun zu Jesus findet, dann ins Kloster müsste, ja. Und man könnte sogar diese Auffassung noch unterstützt finden mit einer anderen Geschichte aus dem Neuen Testament. Das ist die Sache mit dem reichen Jüngling. Da sagt Jesus, willst du vollkommen sein, dann verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und der reiche Jüngling ist schockiert. Übrigens, jeder einzelne von uns wäre es wahrscheinlich auch gewesen in der gleichen Situation und geht traurig nach Hause. Und dann setzt Jesus noch eins drauf und sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Das hat Jesus, hat sowas oft gemacht. Wenn seine Jünger über eine Sache schon ganz entsetzt waren, dann hat er noch eins draufgegeben. Und was er an der Stelle meines Erachtens sagen will, die Selbsterlösung ist völlig unmöglich. Er sagt ja nachher auch, bei den Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Denn wir könnten es ja mal wieder in das eigene, konkrete Beispiel bringen und uns fragen, wie war denn das mit dem Eintrittspreis, den du zahlen musstest, als du zu Jesus gefunden hast? Musstest du dann zu Hause nach zu deiner Frau gehen und sagen, hallo Schatz, ich habe zu Jesus gefunden, wir müssen jetzt alles verkaufen, das Haus, das Auto, die Möbel, die Klamotten, den Fernseher, den Papagei, die Kinder, den Hund und die Katze. So war es doch nicht, ja? Sondern ich habe zu Jesus gefunden und er hat den Preis für meine Sünden gezahlt.
Du musstest dich nur weiß anziehen und den Bodensee taufen lassen, dann warst du bei
ihm. Ja. Ich will das jetzt nicht billig reden, nicht, dass mich einer da missversteht. Natürlich kann eine Entscheidung für Jesus am Ende so eine Geschichte bedeuten, dass man in eine Situation kommt, wo wirklich die Frage ernst wird, wo ist deine Priorität? Und da kann es nicht nur den Besitz, die Frau und die Kinder und das Haus kosten, sondern kann es auch das eigene Leben kosten. Es kann, aber das ist nicht der generelle Eintrittspreis. Das ist nicht generell so, dass jeder Christ alles aufgeben muss, sich eine Kutte anziehen, barfuß rumlaufen muss, seine Familie aufgeben und sein Haus. Und das ist ja nicht so. Jesus hat den Preis gezahlt. Wir müssen uns und können uns nicht selbst erlösen. Zum Glück hat Jesus das getan. Und jetzt will ich mich mal mit dieser zweiten Interpretation beschäftigen. Die ist nämlich durchaus schlüssig. Hier ist in beiden Fällen Jesus der Handel. Denn der Schatz im Acker sind die Menschen, die zu Jesus gehören. Und Jesus holt sie aus der Welt raus. Und um sie zu erlösen, ist er bereit, alles zu geben, was er hat. Und was hat er da gemeint? Das will ich in der Apostelgeschichte 20 im Vers 28 finden. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiten, die Gemeinde Gottes. Und jetzt kommt's. Die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das war der Kaufpreis. Der Kaufpreis für den Schatz, die Erlösung der Gemeinde, war das Blut Jesu. Als Jesus durch seine Passion die Erlösung gewirkt hat, hat er für die Gemeinde sein ganzes Blut gegeben. Das will ich ein bisschen näher ausführen, aus zwei Gründen. Einmal, weil ich meine, es ist sehr wichtig, dass wir uns wirklich darüber im Klaren sind, was Jesus da für uns getan hat. Das ist für uns heute ohnehin nicht mehr nachvollziehbar, weil wir diese Sachen ja nicht in den Medien vorgeführt kriegen. Das ist ja nicht so, dass wir in den Nachrichten, wenn da berichtet wird über die Untaten der ISIS, dass wir die vorgeführt kriegen. Aber damals in der Antike war das so, so eine Kreuzigung oder so Auspeitschung, das war öffentlich. Und die Leute hatten kein Fernsehen, also rannten sie alle hin, um das zu gucken. Da wusste jeder genau, was sowas hieß. Das wissen wir heute gar nicht mehr. Wir machen uns das gar nicht mehr klar, was für einen Preis Jesus gezahlt hat. Und da hat mal jemand eine sehr eindrucksvolle und meines Erachtens auch historisch und sachlich sehr korrekte Verfilmung dieses Vorfalls abgegeben, die Passion Christi von, wie hieß er? Mel Gibson, exakt. Und wer es noch nicht gesehen hat, sobald er spätestens über 18 ist, sollte er sich's einmal ansehen, dass er weiß, was Jesus für ihn getan hat. Nee, es schadet nichts, wenn wir wissen, was wir Jesus gekostet haben. So, es sind jetzt insgesamt 7 Fälle vorgefallen, in denen Jesus in seiner Passion sein Blut vergossen hat. Ich gehe da aber nicht nur deswegen darauf explizit ein, um nochmal darauf hinzuweisen, was Jesus für uns getan hat, sondern das hat nachher auch in der Wirkung eine große Auswirkung, da will ich in der nächsten Predigt, die ich halte, im Einzelnen darauf eingehen. Aber das schaffe ich nicht in einer halben Stunde alles zusammen. Erstens, Lukas 22, Vers 44. Und er rang mit dem Tod und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das war im Gethsemane, da war er noch nicht gefangen genommen. Da hat er das erste Mal sein Blut vergossen. Das zweite Mal, Matthäus 26, 67, da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht. Die hier beschriebene Szene spielt sich ab im Haus des Hohenpriesters. Da hat sich da die Mannschaft über ihn hergemacht, die ihn gefangen genommen hatte. Er war ja praktisch verurteilt. Das bedeutete damals, sie konnten mit ihm machen, was sie wollten. Das taten sie dann auch. Die Evangelien sind in der Beschreibung der Passion Christi sehr knapp. Fast Telegrammstil. Also viele Einzelheiten werden weggelassen. Warum? Weil die Leute das wussten. Die kannten das, wie das damals war. Das Wort, das Luther hier mit Fäusten übersetzt hat, kann genauso gut mit Knüppeln übersetzt werden. Man mag es sich nicht vorstellen. Sie schlugen ihm ins Angesicht. Egal, wie wir jetzt hier das Wort übersetzen, hier floss zum zweiten Mal das Blut Jesu. Die an den Misshandlungen beteiligten sich diese Soldaten gern. Das waren keine zarten Gemüter. Oder um es modern auszudrücken, solche Misshandlungen waren kein Streichelzoo. Drittens, Jesaja 50, Abvers 5. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Hier wird unter anderem beschrieben, wie sie Jesus den Bart ausrissen. Das ist in den Evangelien nicht beschrieben. Im Alten Testament finden wir massenhaft Beschreibungen des Leidens Jesus, oftmals detaillierter, als das im Neuen Testament ist. Hier ist das Blut Jesu zum dritten Mal geflossen. Zum vierten Mal, Markus 15, Vers 15, weil Pilatus die aufgebrachte Volksmenge zufriedenstellen wollte, gab er Barabbas frei, Jesus aber ließ er auspeitschen und zur Kreuzigung abführen. Was hier mit dem einfachen Wort auspeitschen beschrieben wird, war absolut entsetzlich. Die römische Geißel hieß damals Flagella horribilis, die schreckliche Geißel. Die bestand aus zahlreichen Lederriemen, in die Metallstücke und Knochenstücke eingearbeitet waren. Und das riss bei der Auspeitschung die Haut und das Fleisch in Fetzen aus dem Körper heraus. Da blutete Jesus das vierte Mal. Matthäus 27, 29 und 30. Aus Dornenzweigen flochten sie eine Krone und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in die rechte Hand, knieten vor ihm nieder und riefen höhnisch: Es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an und schlugen ihm mit dem Stock auf den Kopf. Die Schläge trafen hierbei natürlich die Dornenkrone, worauf diese sehr langen Stacheln, die an diesen Dornen, aus denen diese Dornen bestanden, tief in seine Kopfhaut eindringen. Jesu Blut floss zum fünften Mal. Markus 15, Vers 24. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verteilten dann seine Kleidung unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Also wirklich Telegrammstil, ja, das Leiden Christi. Hier floss das Blut Jesu zum sechsten Mal. Siebtens, Johannes 19, Vers 34. Einer von den Soldaten stach ihm allerdings mit dem Speer in die Seite, da kamen Blut und Wasser heraus. Hier fließt das Blut Jesu zum siebten Mal. Römische Soldaten waren ausgebildete Soldaten. Das römische Heer hieß Exercitus Romanus, ganz wörtlich übersetzt das römische Geübte oder Ausgebildete. Das heißt, die lernten ihr Handwerk. Wenn jetzt der römische Soldat den Befehl kriegte, er sollte sicherstellen, dass Jesus tot war, war die bequemste Methode, mit dem Speer wohin zu stechen. Ja, natürlich. Da floss Jesu Blut zum siebten Mal. Und ich denke mal, dann war auch nichts mehr übrig. Warum hat das Vergießen des Blutes Jesu eine so enorme Bedeutung? 3. Mose 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es auf dem Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Diese Geschichte steht auch inmitten einer Sammlung von jüdischen Speisevorschriften. Aber hier geht es nicht um die Speisevorschriften. Wenn man diesen Vers alleine herausnimmt, sieht man ganz deutlich, was da gesagt ist. Da ist gesagt, warum das Blut Jesu vergossen wurde und was das Wichtige daran ist. Jesaja 53, 12, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Wie hat er seine Seele ausgeschüttet in den Tod? Dadurch, dass er sein ganzes Blut vergossen hat. Schauen wir nochmal zurück auf das Gleichnis vom Schatz im Acker. Da heißt es, er verkaufte alles, was er hatte, um diesen Acker zu kaufen. Der Acker steht für die Welt, in der der Schatz, die Leute Jesu, verborgen sind. Ging es bei dem Kauf um den Acker, die Welt? Nein. In unserem Gleichnis hätte der Betreffende den Acker nie gekauft, wenn da der Schatz nicht drin gewesen wäre. Der Acker wurde nur erworben, um den Schatz zu bekommen. Aber es kommt noch viel stärker. Der Schatz im Acker bestand natürlich aus einer Vielzahl von Gegenständen, wie das wohl bei damaligen Schätzen war. Da nehme ich mal an, sind viele Goldmünzen, viele Silbermünzen, viele kostbare Ringe, viele Edelsteine und sowas drin gewesen. Also eine große Zahl von Einzelnen. Das ist die Schar der Gemeinde, um die das hier geht. Die Vielzahl der Menschen, die zu Jesus gefunden haben. Und da heißt es, er ist bereit, alles zu geben, was er hatte. Er hat sein ganzes Blut für die Erlösung seiner Gemeinde vergossen. Aber jetzt kommt noch was viel Dolleres. Jetzt kommt nämlich das Gleichnis von der Perle. Das ist gleich hinten dran. Die beiden Sachen gehören untrennbar zusammen. Die Perle ist nur eine einzige. Das ist jetzt nicht die Gemeinde. Das ist auch nicht die ganze Schar der erlösten Seelen durch die Geschichte, durch die Weltgeschichte hindurch. Das ist eine einzige. Das bist du. Und was heißt es da? Da heißt es auch, er verkaufte alles, was er hatte. Jesus sagt uns hier, eine einzige menschliche Seele zu erretten, ist ihm so viel wert, dass er dafür bereit ist, sein ganzes Blut zu vergießen. Und diese eine Seele, die er hier meint, das bist du. Das ist ein Ding, nicht wahr? Lass das mal auf dich wirken. Die einzelne Seele, die Jesus hier meint, wo er dir sagt, ich bin bereit, mein ganzes Blut für dich zu vergießen, das bist du. Wenn wir das mal so richtig in uns einziehen lassen, dann können wir einen Hauch von dem spüren, was Jesu Liebe ist. Amen.
Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Für jetzt, für die ganze Woche und für das ganze Jahr. In Jesu Namen. Amen.
Amen.